Es gab im Jahr 2010 mal einen Unfall, wo die Heizung im Keller stand und es gab da einen Todesfall in der Wohnung im zweiten OG. Und hier hat man sich gefragt, wie die Abgase dahin kommen. Deshalb wurde damals die Frage gestellt, wie kann man sowas verhindern?
Handwerk to go, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Diesmal für unseren 8. Dezember haben wir noch eine Kleinigkeit dabei. Und zwar geht es dabei um eine Weihnachtsverlosung. Ihr könnt dieses kleine Paketchen, welches ihr jetzt nicht seht, aber unser Gast sieht, gewinnen. Es ist halt quasi, naja, so 20 mal 30 Zentimeter groß mit einer Verpackung und es bringt Licht ins Dunkle. Und ich darf euch noch verraten, dass es keine Taschenlampe ist. Der eine oder andere könnte sich jetzt denken, um was es geht. Und der Gast guckt auch schon ganz gut dazu. Herzlich willkommen, Rainer Albus. Ich freue mich, dass du Zeit hast, heute dabei zu sein und mit uns hier diesen Podcast zu bestreiten. Hi, Rainer.
Hallo, Christian. Alles klar?
Ja, es geht damit... Los. Danke. Es geht damit um das Thema Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen. Rainer, du bist in dem Thema schon Ewigkeiten unterwegs. Du warst damals im ZDS schon sehr schwer aktiv, halt auf Bundesebene, auf allen Regionsebenen, bist dann beim ZIV auch im Technischen Ausschuss, Landesinnungswart und so weiter und schon Ewigkeiten in diesem Thema halt sehr stark vertraut. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du mit deinen Fachkenntnissen halt uns ein bisschen zu dieser Thematik einführst und auch die ein oder andere, naja, Erklärung lieferst und vielleicht auch das ein bisschen leuchtet, um was es geht. Mein Name ist Christian Beierstedt, ich darf hier diesen Podcast moderieren. Wenn ihr Fragen oder Ähnliches habt, dann schickt uns das über die sozialen Kanäle oder unter podcast@wöhler.de. Wir freuen uns immer über Feedback und vor allen Dingen auch über eure Wünsche, was wir noch hier bringen können und welche Themen ihr gerne hören möchtet. Rainer, mal ganz stumpf gefragt, warum müssen Abgasanlagen dicht sein?
Überdruckabgasanlagen müssen auf jeden Fall dicht sein. Die Anforderungen sind ja über die Dichtigkeitsklassen normiert und sind dementsprechend auch sehr streng, wenn man mal so sagen möchte.
Das trifft nur den deutschen Raum oder ist das dann schon europäisch halt?
Nein, es ist ja eine europäische Produktnorm. Es gilt für Gesamteuropa auf jeden Fall mal für den Binnenmarkt. Ob sie natürlich in anderen Ländern auch abgedrückt werden, ist mir jetzt nicht so bekannt. Aber wir stellen ja die Anforderungen für den Markt in der Bundesrepublik Deutschland.
Und jetzt hattest du ja gesagt, dass die abgedrückt werden müssen, die Überdruckleitung. Wie ist das sozusagen, also ihr habt ein Arbeitsblatt dazu rausgegeben halt, jetzt gerade erst kürzlich, ne? Du hattest das auf dem Bundesverbandstag, glaube ich, auch vorgestellt halt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen die groben Schritte erläutern, was ist A das Neue und was sind überhaupt so ganz groben die Inhalte?
Wir haben ja das Arbeitsblatt deshalb geschrieben, dass es ja Unterschiede in den Bundesländern gibt hinsichtlich des Abnahmewesens. Rheinland-Pfalz ist da beispielsweise sehr weitgehend und wir haben Rheinland-Pfalz halt die Möglichkeit bekommen vom Gesetzgeber, diese Abgasleitung im Vorfeld vor der Betriebnahme auf Dichtheit zu überprüfen, sprich abzudrücken. Es gab im Jahr 2010 mal einen Unfall im benachbarten Bundesland Hessen, das war in Wiesbaden, wo die Heizung im Keller stand und es gab da einen Todesfall in der Wohnung im zweiten OG und hier hat man sich gefragt, wie die Abgase dahin kommen. Und diesen Unfall mochte oder möchte man Rheinland-Pfalz nicht. Und deshalb wurde damals die Frage gestellt, wie kann man sowas verhindern. Es ist wichtig, dass so eine Überdruckabgasleitung wenigstens einmal, gerne auch öfter, aber es muss jemand beauftragen, wenigstens einmal nachgewiesen hat, dass die ausreichend dicht ist. Dicht bedeutet ja nicht... ich sag mal, der Zahlenwert 0, sondern die bedeutet auf nominale Größen eine geringste Leckage, die sie haben darf, bei einem bestimmten statischen Überdruck. Und den muss sie halt nachweisen. Und das ist auch ein Nachweis für den Kollege Bevollmächtigter, da er dann weiß, oder wie gesagt, er hat dann ein hartes Argument, um zu sagen, diese Abgasleitung war an dem Zeitpunkt, wo ich sie abgenommen habe, dicht. Und darum geht es. Es geht um den Schutz der Betreiber, die dort wohnen und natürlich auch um die um die Absicherung des Kollegen.
Und das habt ihr sozusagen dann auch in diesem Arbeitsblatt nochmal aktualisiert und auch niedergeschrieben dann in dem Falle?
Genau, wir haben diese Vorgänge oder so einen Arbeitsplan, wie man am besten damit umgeht, beschrieben und haben natürlich auch, wie soll ich mal sagen, Positionen, die nicht ganz klar waren, in diesem Arbeitsblatt beschrieben, wie man beispielsweise mit Sperrwasserhöhen, mit Siphons umgeht, besonders bei H1-Abgasanlagen, wie man gewährleistet, dass sich beim Abdrücken die Abgasleitung nicht auseinanderdrückt. Das heißt, wir haben mit Gegengewichten gearbeitet, weil wir mit dem Normungsausschuss dahingehend gesprochen haben, ob dir so eine Abgasleitung, wenn sie neu eingebaut wird, tatsächlich diese Drücke in den Muffenverbindungen noch aushält. Das wurde uns verneint, weil es hier Gleitmittel verwendet werden, die erst nach einer Woche oder nach zwei Wochen Betrieb, auch dass sie thermisch belastet werden, erst aushärten. Und da wir aber vor der Inbetriebnahme abdrücken und wie gesagt diese Gleitmittel ja noch das tun, was sie machen, was sie sollen, gleiten, dann mussten wir uns hier was einfallen lassen und arbeiten dahingehend mit Gegengewichten. Und bei größeren Anlagen geht es mit Gewichten nicht mehr, da muss man diese Leitung oder Leitungskopf dann abspannen.
Vielleicht können wir ja gleich nochmal im Detail abspannen, dann kommen halt, oder beziehungsweise wie ihr das gemacht habt. Ist damit sozusagen das für alle Bundesländer geltend gleich, in Anführungsstrichen? Oder ist es eine Art eine Empfehlung, die ihr ausspricht?
Ja, es ist ja eine Empfehlung, die wir aussprechen, oder eine pragmatische Empfehlung, weil ich habe es selbst schon erlebt, bei einer H1-Abgasleitung, dass das Abströmrohr sich aus der Muffe herausdrückt im neuen Zustand. Und da muss man sich halt was überlegen, um das zukünftig zu verhindern. Weil wir wissen ja, dass in der Regel der Akteur alleine abdrückt. Er muss ja einmal nach oben die Blase setzen, er geht dann wieder runter, macht dann Druck drauf und auf einmal macht es blub wie eine Weinflasche. Und dann wird es wieder bei Null und dann weiß er, da oben ist irgendwas passiert. Das heißt, diesen Weg versuchen sich zu sparen und deshalb, wie gesagt, arbeiten wir mit Gegengewichten oder empfehlen den Einsatz von Gegengewichten.
Und du hattest ja gesagt, ursprünglich aus Wiesbaden, also Hessen heraus, schlimmer Unfall halt letztlich. Weitere haben sich dann Gott sei Dank damit nicht, sagen wir, bewährt bzw. angestellt.
Bitte nochmal wiederholen.
Ich sage, weitere Unfälle gab es da nicht, weil ihr in Rheinland-Pfalz da ja auch sehr schnell dann so vorgegangen seid halt, ne?
Also wir hatten, nachdem das Abdrücken in Rheinland-Pfalz festgeschrieben wurde, das war der 1.1.2013, diesbezüglich bei diesen Anlagen so einen Unfall nicht mehr oder nicht gehabt, dass wir andere hatten. Das ist ein anderes Thema, aber wie gesagt, da ging es mehr um die Feuerstätte, die wir ja, wie gesagt, nicht abdrücken. Es geht rein nur um die Abgasleitung und die haben wir im Griff.
Okay, super. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen von der praktischen Seite oder von der Herangehensweise erzählst, wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht auch für die, die jetzt das noch nicht so täglich gemacht haben, vielleicht auch der ein oder andere Auszubildende mit dabei oder auch andere Gewerke, die hier zuhören, halt letztlich, wie funktioniert so eine Dichtheitsprüfung an Abgasanlagen? Wie geht man vor, so vielleicht Schritt für Schritt oder groben?
Ja, man sucht sich so eine Übergaberevisionsöffnung zwischen Gasfeuerstätte und der Abgasleitung. Da gibt es in der Nähe der Gasfeuerstätte meistens eine Revisionsöffnung. Diese Revisionsöffnung muss man natürlich dann öffnen. Man geht erst mit der Kamera hindurch, um visuelle Mängel zu erkennen oder eventuell mal eine Dichtung in den Abgasweg reinragt oder gegebenenfalls auseinander ist. Also man geht zuerst mit der Kamera durch diese Abgasleitung, weil man muss ja auch feststellen, wie groß die Länge ist dieser Abgasleitung, weil die Leckage bezieht sich auf die innere Oberfläche. Dafür braucht man natürlich die Länge und den Durchmesser.
Das ist in so einem Einfamilienhaus ist das relativ einfach, ne? Aber wenn es dann schon etwas größer wird, wie du vorhin beschrieben hast, schon ein bisschen schwieriger, ne?
Ja, Nicht immer ist es möglich, von unten die Kamera komplett durchzuschieben, besonders wenn es länger wird wie 15, 16 Meter. Dann kann es auch sein, dass man erst von oben dran muss. Wenn man Glück hat, geht es. Ansonsten muss man es anders da rausbekommen, wie die Länge ist dieser Leitung, weil man braucht die Länge für die Oberfläche zu berechnen. Aber wie gesagt, wenn man das gemacht hat, wenn man die Länge kennt und kennt natürlich auch den Durchmesser, der Durchmesser des Verbindungsstückes kann anderer sein wie der Durchmesser der senkrechten Leitung. Das muss man auch berücksichtigen. Gegebenenfalls macht man eine Mittelwertbildung. Wenn man da die Länge und die Fläche kennt, setzt man unten eine Blase. Und die untere Blase ist ja so aufgebaut, dass auch hier das Messgerät angeschlossen wird. Wir müssen ja einmal einen Zugang haben, wo wir Luft einblasen in die Abgasleitung. Und zum anderen brauchen wir einen Übergang, einen Messnippel, um den statischen Druck zu messen in der Abgasleitung. Dann wird an der Mündung natürlich eine zweite Blase gesetzt. Auch hier muss ein Verschluss stattfinden. Und wenn beide Druckblasen oder Blasen gesetzt sind, kann man, und das Gegengewicht gegebenenfalls angebracht wird, kann man diese Abgasleitung abdrücken. Dafür gibt es, wie gesagt, im Einstellmenü dann die Möglichkeit, diese P1 oder H1 Druckgröße zu wählen. Und dann macht das Gerät in der Regel einen Ablauf und macht die Druckeinbringung von 0 bis zum Beispiel 200 oder von 0 bis 5000 automatisch und bringt dann so viel Luft in die Abgasleitung hinein, dass sie sich an diesen jeweiligen Druckpunkt nähert. Mhm. Und wenn der Druckpunkt erreicht ist, diese 200 Pascal bei P1 beziehungsweise bei 5000 Pascal, was etwas natürlich länger dauert, läuft im Menü dann im Hintergrund ab. Man sieht also einen Balken laufen, ein paar Sekunden, und wenn dieser Druck dann gehalten wird und parallel die nachströmende Luft gemessen wird, ist diese Messung dann irgendwann beendet und man hat den Leckagestrom von dieser Abgasleitung.
So im Normalfall relativ einfach und unkompliziert halt, weil das Messgerät oder die Messung selber da einen durchführt halt. Ne? Ist jetzt nicht so kompliziert. Wie ist aus deiner Erfahrung heraus, gerade wenn du jetzt reinguckst in die Abgasanlagen, wenn sie neu sind, halt, gibt es da häufig doch Fälle, wo du sagst so, naja, jetzt vielleicht jetzt doch nicht ganz so richtig gemacht oder so?
Ja gut, wenn man mit der Kamera schon optische Einflüsse sieht, die nicht in Ordnung sind, dann kann man sich schon fast das Abdrücken sparen. Wenn es auseinander ist, ist klar, haben wir keinen Druckaufbau. Wenn irgendwo eine Dichtung falsch sitzt, kann sich das auch schon erledigt haben. Aber es geht ja letztendlich auch darum, diese Verbindungsstellen dahingehend abzudrücken, weil man nicht immer alles sieht. Mhm. Manchmal hat man optisch, sieht man nichts und man ist der Meinung, ist alles in Ordnung. Und dann drückt man sie ab und dann hat man doch eine und er stellt eine Leckage fest. Was man dann immer noch machen kann, das hat aber dann, ist eine Frage, wie man mit dem installierenden Gewerk umgeht. Man kann auch hier nochmal suchen, wo diese Undichtigkeit ist, ob sie mehr im unteren Bereich ist oder ob sie mehr im oberen Bereich ist. Besonders schwierig wird es, wenn wir Mehrfachbelegung haben, verschieden Geschossen.
Hast du auch schon erlebt wahrscheinlich halt, wo es dann Undichtigkeiten gibt und wo dann wahrscheinlich wieder rausgezogen werden muss? Oder wie geht man dann vor? Weil das ist ja wirklich sehr, sehr schwierig dann zu sehen, ne? An welcher Stelle, wenn mehrere Feuerstätten angeschlossen sind.
Ja, wie gesagt, hier, wenn man so beispielsweise so eine Mehrfachbelegung hat, ist es empfehlenswert, eine Rücksprache zu halten mit dem Installateur, weil der möchte ja auch ganz gern wissen, wo ist der Schwachpunkt? Ist er eher oben Richtung Mündung? Ist er eher an einem T-Stück, man kann das schon rausfinden, ist natürlich umfangreich, die Messung. Wir hatten auch schon Fälle, wo T-Stücke, warum auch immer, schon werksmäßig nicht ganz in Ordnung waren. Das wurde auch inzwischen verbessert, aber sonst bekommt man es anders nicht raus.
Mhm. Und das habt ihr jetzt ja sozusagen auch nochmal niedergeschrieben, halt für alle zum Nachlesen und zum Schulen halt, wie es da drin steht. Du hattest ja jetzt viel von Überdruckabgasleitungen gesprochen. Es gibt ja auch die andere Variante der Unterdruckabgasleitung halt, beziehungsweise Abgasanlagen. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was zu erzählen, halt, wie da die Vorgehensweise ist, beziehungsweise der Punkt ist.
Ja, die Unterdruckabgasanlagen sind ja auch die Grenzwerte nominal benannt. in N1 und N2 Schornsteinsysteme, nennen wir es mal so, sind benannt. Wir haben auch selbst schon solche Anlagen abgedrückt und ich bezeichne das immer so, man kann somit einen Wirkungsgrad einer Unterdruckabgasanlage feststellen, weil eins ist mal klar, je dichter eine Unterdruckabgasanlage ist, desto größer ist auch ihre Leistung oder ihre Leistungscharakteristik, was ja zum Beispiel die Querschnittsbemessungsnorm, die 13384, nur als Faktor berücksichtigt. Aber wie gesagt, man kann das messen und man stellt auch fest, wenn man hochwertige Unterdruckabgasanlagen hat, ich sage jetzt einfach mal GB3-Schornsteine, die sind schon sehr dicht gegenüber einem einschaligen Schornstein. Also da gibt es schon Unterschiede. Leider wird dieses Abdrücken nicht in unserem geltenden Baurecht gefordert. Also es ist eine Freiwilligkeit. Wir setzen es natürlich teilweise ein, wenn ein Gutachten gemacht werden muss oder wenn mal irgendwas passiert ist, um auch hier den Wirkungsgrad einer Abgasanlage, wie gesagt, wirklich festzustellen. Weil es kann ja auch mal sein, dass eine Abgasanlage so undicht ist, dass sie aus dem Normbezug raus ist.
Vielleicht nochmal für die jetzt nicht so sattelfest im Thema sind. Also Unterdruckabgasanlagen sind die sozusagen ganz normal herkömmlich mit einer normalen atmosphärischen Feuerstätte betrieben werden, wo der normale Druck auf das Gebäude wirkt halt und dadurch durch einen Unterdruck die Abgase, Rauchgase nach oben über Dach geführt werden, ne? Wenn ich das so halberlei richtig sagen kann.
Genau. Es gibt zwei Klassen. Es gibt eine Klasse, die auf 20 Pascal Unterdruck abgedrückt wird. Es gibt die etwas dichtere Klasse, die wird auf 40 Pascal abgedrückt und auch, wie gesagt, da gibt es dann natürlich unterschiedliche Leckagen und man wird erschrecken, wie undicht ein einstelliger Schornstein sein darf.
Wie der sein darf, ne? Ja. Sein darf, Rainer, ne? Ja.
Sein darf, genau. Also man wird da erschrecken, aber wie gesagt, man erschreckt immer nur deshalb, weil man es ja ansonsten nie macht oder eventuell nur dann macht, wenn mal wirklich was passiert ist.
Und auch von der Vorgehensweise dort ähnlich und identisch wie bei der Überdruckabgasanlage, oder?
Nicht so ganz. Die Messgeräte brauchen ja für ein Unterdruckabgassystem einen weitaus größeren Luftvolumenstrom, den sie einblasen müssen. Bei der Überdruckabgasanlage haben wir ja einen ganz dünnen Schlauch, einen relativ kleinen Durchmesser, ob es jetzt 3 oder 5 Millimeter sind, ist mal egal. Aber wie gesagt, bei einer Unterdruckabgasanlage, weil wir mit viel, viel größeren Volumenstrom messen, braucht man also sowas Ähnliches wie ein großer Staubsaugerschlauch in einem Durchmesser, weil hier die Volumenströme auch durch müssen. Die Leistung muss da sein, zwar nicht die Druckleistung dementsprechend, da sind es nur 20 oder 40 Pascal, aber wir brauchen riesige Volumenströme, weil die Leckagenströme, die Leckagemöglichkeiten sehr, sehr groß sind. Deshalb brauchen wir Volumenströme. Und hier arbeitet man in der Regel auch nicht mit Blasen zum Abdichten, sondern hier arbeitet man mit
Dichtkissen halt. Ne?
Dichtkissen, genau. Weil es muss ja jetzt nicht so einen großen Druck einhalten. Es geht ja um das Volumen und da reichen, wie gesagt, solche Dichtkissen aus. Hier kann man sich auch pragmatisch ein bisschen behelfen. Wie gesagt, wir haben schon mal Abgasanlagen abgedrückt, auch größere Längen. Es funktioniert, man bekommt die Dichtigkeitsklassen auch bestätigt, also teilweise sogar auf den Punkt. Die Erfahrung habe ich selbst gemacht, auch bei neuen Schornsteinen. Trotzdem wundert man sich in Bezug zu einer zum Beispiel P1-Abgasanlage. Ich habe mal eine Querrechnung gemacht, wie groß darf ein einstelliger Schornstein undichter sein wie zu einer P1-Abgasanlage. Wenn man es druckbereinigt berechnet, kommt da ein Faktor 948 raus.
Okay.
Also eine P1-Abgasanlage ist 948 mal dichter wie ein einstelliger Schornstein.
Der Fachmann wundert sich und der Laie schüttelt im Kopf, ne?
Genau.
Ja, Wahnsinn halt, ne? Rainer, die Zeit läuft ja schon wieder ganz schnell vorbei. Noch ein paar Fragen zur technischen Seite, weil du bist da ja so total tief im Thema drin. Also mich würde nochmal interessieren, du hattest vorhin gesagt mit dem Beschwerden halt, also nicht dem Beschwerden, sondern Beschweren, also ne, dicht, also Gewichte anbringen halt, da vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu. Und dann würde ich gerne nochmal eben wissen, bei so einer Mehrfachbelegung oder Kaskadensache, gerade bei Überdruck halt, wie man da vorgeht, da hattet ihr, glaube ich, auch ein bisschen was beschrieben halt, ne?
Jo, einmal zum Beschweren. Mhm. Also hier haben wir ja auch mit, das ist ja auch gereift, wir haben ja erst mit kleineren Massen gearbeitet, also so Art Ringbeschwerungen an der Abgasanlage, metallisch. Dabei sind wir aber relativ schnell wieder von weggekommen, weil es gab Einwände, dass so eine Masse auch mal runterfallen kann. Also mussten wir was suchen, wo wir das Gewicht natürlich bekommen, aber wenn es runterfällt, es in der Regel liegen bleibt oder nicht wehtut. Und deshalb haben wir uns zu Sandsection entschlossen. Sollten die runterfallen aufs Dach, bleiben sie liegen. Mhm. Und wie gesagt, machen auch nichts kaputt, sondern sie bleiben liegen, sie nehmen die Form an, wo sie drauf fallen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und bei einer DN80er Leitung, also 8 cm im Durchmesser, brauchen wir für 5000 Pascal Anlagen ein Gegengewicht von ca. 2,5 Kilo. Das ist machbar. Es ist ein kleines Sandsection. Das ist handelbar, weil das ja auch den Großteil der Abgasanlagen abdeckt, den wir im Feld abdrücken. Das sind 60er und 80er Leitungen. Natürlich, wenn es größer wird, okay, Sonderfälle. Mhm. Bei den 25 müssen wir uns was anderes da einfallen lassen, weil ein Zementsack mit 25 Kilo legt dann da keiner mehr drauf.
Den hat auch keiner Lust, aufs Dach zu schleppen. Den will auch keiner mehr aufs Dach schleppen, ne?
Genau, den will auch keiner mehr aufs Dach schleppen.
Ja.
So, die nächste Frage ist mit Kaskaden. Natürlich, wenn die Kaskaden alle in einem Aufstellraum sind, haben wir das so beschrieben. Es kann nämlich sein, dass die Drucklast der waagrechten Abgasanleitung den anderes sein kann, wie die Drucklast der senkrechten Abgasleitung. Das heißt, auch hier muss differenziert werden.
Weil ein anderer Hersteller oder wegen der Fläche und der Länge?
Nee, es könnten andere Hersteller sein, das Verbindungsstück. Es kann auch vom gleichen Hersteller sein, aber ich habe die anders klassifiziert oder anders gekennzeichnet. Hier muss man natürlich schauen, ob die Kennzeichnung der Abgasleitung, die senkrecht verbaut wurde, und die Kennzeichnung der Abgasleitung, die waagrecht im Aufstellraum verbaut wurde, die gleiche Drucklasten haben. Dann kann ich es natürlich einmalig durch abdrücken, wenn ich genug Blasen habe. Ich muss hier die Einzelgeräte abschotten. Und wenn ich verschiedene Drucklasten habe, also wenn das Verbindungsstück zum Beispiel P1 ist und die senkrechte Abgasleitung A1, dann muss ich abschnittsweise abdrücken, was aber auch möglich ist.
Mhm. Okay, das heißt also, da muss man dann schon noch mal ein bisschen genauer hingucken halt, ne? Wie man das dann macht. Kommt jetzt auch nicht jeden Tag vor wahrscheinlich, aber zumindest sollte man Stück für Stück reingucken.
Genau, es kommt immer mal wieder der Einwand, auch von der Industrie, dass wir es da, ich sag mal, übertreiben. Also das heißt, wir drücken ja eine Abgasleitung so, ob diese gekennzeichnet ist, wenn da H1 draufsteht, egal welche Anlage angeschlossen ist, drücken wir auf H1 auf 5000 Pascal ab. Mhm. Das ist der Grund, da in der Produktnorm das Abdrücken nicht beschrieben ist. Zum Vergleich, bei Gasleitungen arbeitet man mit verschiedenen Druckklassen. Da gibt es Belastungsprobe, da gibt es eine Dichtigkeitsprobe.
Ja.
Das sind verschiedene Druckklassen, das gibt es bei der Abgasleitung nicht. Deshalb haben wir überhaupt keine andere Chance. Wenn da H1 draufsteht, ist die Abgasleitung mit 5000 Pascal abzudrücken. Wir haben überhaupt keine andere Chance, auch wenn da eine Feuerungsanlage dran ist, die vielleicht diesen Druck gar nicht kann oder diesen statischen Druck. Mhm. Ist egal, wenn H1 draufsteht, wird auf 5000 Pascal abgedrückt. Das muss sie leisten. Und wenn sie das nicht kann, gibt es in den Ländern immer noch eine Möglichkeit, einen Antrag auf Abweichung zu stellen, dass es um den 68, 69er Paragraphraum, das ist möglich, dann kann man diesen Einzelfall auch beschreiben.
Aber wichtiger wäre halt, dass die Kommunikation zwischen dem Installationsbetrieb und euch da halt im Vorfeld vielleicht auch schon vernünftigerweise läuft, ne?
Genau, das ist besonders wichtig, wenn man ein Gebäude hat, wo der Zugang zur Mündung in der Regel nicht möglich ist. Und eine Standfläche B nicht eingebaut wurde, weil das ist nicht unbedingt Voraussetzung für zum Abdrücken. Ich kann beim Abdrücken den Zugang einfordern an die Mündung, wenn keine Standfläche B drin ist, weil hier ja die 1860 Teil 5 in dem Fall nicht gilt. Das gilt ja nur für die Wiederkennenarbeiten. Beim Abdrücken sieht das anders aus, aber bei der Abnahme hier kann ich den Zugang einfordern. Und in dem Fall ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man im Vorfeld mit dem Stationsgewerk spricht und sagt, wenn du die Abgasleitung fertig hast, gib mir Bescheid. Der hat ja den Zugang zur Mündung. Und dann kann man das auch direkt nutzen, um hier die obere Blase zu setzen. Und das ist möglich. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, gibt es meistens Ärger.
Ja, dann ist es zu spät halt letztlich. Ne? Rainer, danke. Du hast so viele Fragen beantwortet und auch so fachlich, so tief im Thema halt und das erläutert. Noch eine Sache. Warum hat euch dieser Siphon in Anführungsstrichen immer so Kopfzerbrechen oder warum bereitet der so Kopfzerbrechen halt? Ist das ein größeres Problem oder ist das immer sehr individuell vor Ort? Oder?
Also das Thema Siphon hat einiges an Zeit und Stunden verbracht. Wir haben darüber diskutiert. Wir haben mit dem Normungsausschuss Abgasanlagen darüber diskutiert und man muss mal ganz klar sehen, ein Siphon oder die Sperrwasserhöhe, wie wir sie auch nennen, ist ja nicht Abgas. Kommt ja nicht mit Abgasen in Berührung, weil da steht ja Kondensat, sprich Wasser drin, also ist Abgas berührt. Dementsprechend können wir auch keine Zulassung einfordern für dieses Bauteil. Also es ist ein minderwertiges Bauteil. Es dient der Entwässerung des Gerätes bzw. der Abgasleitung. Wir haben uns so festgelegt, dass das Siphon, was am Gerät ist, am Gasgerät, uns nicht interessiert. Das ist ein Bauteil, was der Hersteller in Verkehr bringt. Er ist dafür selbstverantwortlich, wie sein Siphon aussieht, welche Sperrwasserhöhe es hat. Wir drücken ja nur die Abgasleitung ab. Das heißt, uns interessiert nach dem Gerät die Abgasführung der Anlage. Mhm. Und diese Abgasleitung muss entwässert werden. Das kann aber das Gerät sein. Dann ist es Siphon Bestandteil des Gerätes. Es kann aber auch sein bei größeren Anlagen, zum Beispiel bei Blockheizkraftwerken, wird hier die Abgasleitung separat entwässert und hier interessiert uns die Sperrwasserhöhe schon, wenigstens im Rahmen der Abnahme. Aha. Wir werden, oder so ist es in dem Arbeitsblatt vorgeschlagen, wir werden nicht gegen das Siphon abdrücken, ging ja nur, wenn die Sperrwasserhöhe stimmt, also das heißt, wir brauchen ja 50 cm plus X bei H1-Abgasanlagen, wenn wir diese Sperrwasserhöhe theoretisch hätten, könnten wir gegen das Siphon abdrücken. Wenn die Sperrwasserhöhe nicht passt, müssen wir das Siphon entfernen und in den Ablauf selbst auch wieder einen Verschluss einbringen. Das heißt, das Siphon wird entfernt, dann wird die Abgasleitung abgedrückt und daher wird das Siphon wieder dran gemacht. Aber ich kann nur empfehlen, im Rahmen der Abnahme, wenn eine Abgasleitung separat entwässert wird, und die Abgasleitung mit H1 gekennzeichnet ist, würde ich empfehlen, bei einer zu geringen Sperrwasserhöhe diesen Kondensatablauf zu beanstanden.
Okay, das sind jetzt unwahrscheinlich viele technische Informationen auch und du hast ja auch hin und wieder mal im Konjunktiv gesprochen und so weiter. Jetzt, wer jetzt da tiefer einsteigen möchte, wir können ja jetzt hier und immer in diesem Podcast, das ist ja immer nur so ein Antriggern halt letztlich, ein bisschen Geschmack bieten halt letztlich, dass die sich auch mal ein bisschen damit noch tiefer beschäftigen. Rainer, wo gibt's Informationen zu dem Thema oder wie für denjenigen, der jetzt ein bisschen mehr wissen will, wie kommt man da weiter rein?
Ja, der Kollege kann sich ja über die Homepage des ZDV diese Unterlagen herunterladen. Ich gehe auch mal davon aus, dass in einigen oder in vielen oder vielleicht auch in allen Bundesländern diese Schulungs-, diese Unterlage geschult wird und dann, wie gesagt, selbst im jeweiligen Bundesland die Kollegen fragen.
Okay, das betrifft das Schornsteinfegerhandwerk in dem Falle, was du hier gesagt hast. Wenn es jetzt andere Gewerke sind, gibt es auch eine Stelle, wo die sich an den ZTV wenden können oder nachfragen können? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, ich sag mal, es ist immer von Vorteil, wenn man vielleicht, wenn es hier Fragen gibt, im Land bleibt, weil Abnahmewesen ist ja Länderrecht. Das ist nicht unbedingt Arbeit des ZTVs. Er wird vielleicht auch die Anfrage, wenn sie speziell über den ZTV reinkommt, ans Land, ans jeweilige Bundesland weiterleiten. Deshalb ist es immer besser, man ruft oder man nimmt Kontakt mit dem jeweiligen Landesinnungsverband an oder mit der jeweiligen Innung und stellt diese Frage dort.
Okay, das ist nochmal ganz hilfreich zu wissen, dass da nicht, also dass man wirklich regional guckt, halt aufgrund der baurechtlichen Bedingungen halt letztendlich. Rainer, die Zeit ist schon über dem Punkt wieder hinweg. Vielen, vielen Dank, dass du dafür Zeit hattest. Was würdest du den Kolleginnen und Kollegen jetzt so als letzten Punkt noch mitgeben für die Praxis halt, in Anführungsstrichen, so als Schlusswort deinerseits?
Ja, wir empfehlen den Kollegen, dass Überdruckabgasanlagen generell abgedrückt werden.
Okay, das ist deine technische Empfehlung und dein Wort. Wir haben heute Montag, wo wir es aufgenommen haben, zum Start der Woche.
Genau. Alles klar. Dann sind wir durch.
Genau, Rainer. Hab vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst und fachlich so gut Auskunft geben konntest. Für alle die noch mehr wissen wollen, gerne über die Länder oder über die Arbeitsblätter, die es dort gibt. Rainer, danke dir und hab einen schönen Tag und eine gute Woche noch.
Jo, vielen Dank und bis dann. Mach's gut und tschüss.
Tschüss.
Handwerk to go, der Podcast.